von der wir lesen dürfen und von der wir lernen dürfen. Und ich möchte euch gerne am Anfang einfach mal so die Geschichte erzählen. Es ist ein ganz ein längerer Teil in der Bibel. Und ich möchte euch einfach gerne mal diese spannende Geschichte erzählen, weil ich nicht weiß, ob ja wer die von euch kennt und so weiter. Genau. Und zwar, Richterbuch läuft eigentlich immer so ab, Gott setzte jemanden ein. Es gab keinen König zu dieser Zeit, deshalb wurden Richter gesucht, die Gott eingesetzt hat und die in dieser Zeit das Volk regierten sollten, die wirklich die Weisungen von Gott bekommen haben. Man sagt eigentlich, dass Richter eher ein schlechtes Wort ist. Es waren vielmehr wirklich Leute, die von Gott was empfangen haben, die das weitergegeben haben und die dem Volk vorangegangen sind. Und wie so oft war es auch zur Zeit Deborahs so, es gab vorher einen König, ein Richter. Das Volk hat das getan, was irgendwie Gott wollte. Sie haben seinen Satzungen gefolgt und so weiter und so fort. Es ging dem Volk gut. Und dann passierte es wieder, es wurde in Vergessenheit geraten, was Gott getan hat, was Gott wirklich ihnen gesagt hat. Und sie haben einfach wieder andere Götter angebetet. Sie wollten nicht mehr seinen Willen tun, sie haben nicht mehr nach ihm gefragt, weil es gab so viel Wichtigeres in ihrer neuen Heimat. Sie wollten frei sein von Bevormundung und wirklich tun, wozu sie Lust hatten. Sie wollten Gott nicht mehr dienen und sie wollten ihre eigenen Herren sein. Denn schließlich hatten sie ein neues Land, Kanaan, ein Land, in dem Milch und Honig flossen. Und sie hatten längst vergessen, wem sie eigentlich ihr Zuhause zu verdanken haben. Sie hatten vergessen, wo ihr Schutz herkam. Und in ihnen kam das so hoch, nein, wir gehören uns selbst, wir wollen das tun, was uns wirklich wichtig ist. Und Josua hat schon im Buch Josua auch sie gewarnt und hat gesagt, passt auf, wenn ihr den Glauben an Gott verlasst, dann werdet ihr verlieren. Euer Ungehorsam wird euch umbringen. Und es war soweit. Gott hatte dieses Volk verlassen und Gott hatte ihren Willen akzeptiert. Und er ließ sie seinerseits auch in Ruhe. Er hat sich zurückgezogen. Und so kam es auch, dass kein Schutz mehr im Land war und dass sozusagen die Israeliten schutzlos ihren Feinden ausgeliefert waren. Und einer der schlimmsten Feinde zu dieser Zeit war Jabin, das war der König der Kanaaniter und der wohnte beim See Genezareth im Norden und seit 20 Jahren war es schon so, dass sie immer wieder in das Land dort einbrachen, dass sie gekämpft haben und dass wirklich er mit ganz viel Angst und Schrecken über das Land gekommen ist. Und dieser Jabin, der hatte einen Mann, einen Feldherrn und der hieß Sisera. Und vor diesem Mann hatten sie ganz, ganz sehr Angst. Es war eigentlich immer der, der so vorausgekommen ist und ja, wodurch wirklich Angst und Schrecken in dieses Land gekommen ist. Und Deborah lebte eben zu dieser Zeit. Sie war Richterin und Seherin. Man kann auch sagen, eine Prophetin. Es gibt da so verschiedene prophetische Formen. Sie war wirklich so eine Seherin. Und sie hat so zwischen Rama und Bethel gewohnt und sie hatte einen Gerichtsplatz. Und ich finde es irgendwie ganz süß, wie das beschrieben wird, denn Deborah hatte wie eine Sprechstunde unter einer Palme. Sie saß so unter einer Palme und da kamen die Menschen aus dem Volk Israel zu ihr und erzählten eben, was in ihrem Leben so passiert, worunter sie leiden. Und sie kam auch mit ihren Fragen, hey, warum hat uns Gott eigentlich verlassen? Und da war sie so, hey, die Not, die lehrt uns beten. Und sie hat wirklich so das so gesehen für die Zukunft, dass die Unterdrückung aufhören wird, dass Gott sich wieder neu zu seinem Volk zuwenden wird, dass die Israeliten tatsächlich nach ihrem Gott schreien, dass sie ihn bitten, hilf uns bitte. Und Deborah sieht wirklich, wie Gott sein Volk liebt und wie er wieder sein Herz diesem Volk zuwenden wird. Und sie wusste auch, dass es da einen Mann gibt, den Gott auserwählt hatte, der eben Israel von Sisera befreien sollte. Und sie hat aber auch gesehen, dass es ein Mann ist, der sich nicht traut. Und zwar hieß dieser Mann Barak. Und zwar hat Barak von Gott den Auftrag bekommen, zieh mit deinen 10.000 Mann auf den Berg Tabor, ich will dir Sisera in die Hand geben und du wirst den Sieg davontragen. Das war wirklich das, was er schon bekommen hat. Aber Barak traute der Zusage Gottes nicht, sondern hatte Angst davor. Er meinte, das ist viel zu riskant und er konnte Gott einfach nicht vertrauen, dass es ihm möglich ist. Und Deborah hat dann so gesagt, okay, der Barak, der soll unbedingt zu mir kommen. Und man sieht, dass sie wirklich einen Einfluss hatte, weil der Barak kam tatsächlich. Und sie stellte ihn zur Rede und hat so gesagt, hey, du hast von Gott einen Auftrag bekommen. Dir wurde befohlen, dass du in den Krieg ziehen sollst. Und Gott hat dir versprochen, dass er dir helfen wird. Er hat dir sogar zugesagt, dass du den Sieg davontragen wirst. Warum tust du das nicht? Und er antwortet so, ja, ich stelle mir das so vor, wirklich so kleinlaut, ja, das stimmt. Und sagt aber, ich habe wirklich Angst und ich will das nicht alleine machen. Und er sagt so, Deborah, nur wenn du mitkommst, dann werde ich gehen, aber nur dann. Und so gab Barak die Verantwortung, die Gott ihm geben wollte, an die Richterin Deborah ab. Und auch da hat sie wieder einen prophetischen Eindruck und sagt, okay, Barak, ich werde mit dir gehen, aber du wirst den Ruhm dessen Sieges nicht wirklich nicht bekommen, sondern eine Frau wird es sein, die diesen Sieg davonträgt. Und das Spannende ist, dass man dann so lesen kann, wie die dann in die Schlacht gezogen sind und wie man immer wieder lesen kann, dass sie sich wirklich an die Weisungen Gottes gehalten haben. Deborah hat immer wieder gesagt, okay, Gott selbst ist unser Kriegsherr und sie tat wirklich das, was Gott ihr gesagt hat. Sie sind auf diesen Berg Tabor gegangen und von dort aus hatten sie wirklich eine gute Sicht über das Land, was vor ihnen liegt. Und auf Gottes Wort hin ist dann das Volk wirklich so von dem Berg herab in die Ebene zugestürmt und plötzlich ist da wirklich so ein großes Gewitter losgebrochen, ganz viel Regen, die Schleusen des Himmels haben sich wirklich geöffnet und alles wurde überflutet in dem Land. Und es sind alle gestorben, nur einer hat überlebt und das war eben dieser Feldhauptmann Sisera. Und jetzt geht's ganz krass weiter, und zwar flieht der Sisera, und er kommt an ein Zelt, an einen Ort, wo er Unterschlupf findet, und zwar bei einem Mann, der Heber heißt. Und der hatte eine Frau, die Jael, und die Jael hatte ganz schöne Angst vor diesem Sisera, und sie hat so nett gelächelt, so, ja, gute Miene zum bösen Spiel, und der Sisera hat so gedacht, ach, das sind doch Verwandte von Mose, da muss ich jetzt keine Angst haben, hier bin ich sicher. Und dann sagt er so, hey, komm, gib mir bitte was zu trinken, ich bin total erschöpft, und dann macht sie ihm so Milch und Sahne und gibt ihm da was Schönes, und dann deckt sie ihn zu, damit er schlafen kann. Und er sagt noch so, bitte bewache das Zelt, damit ja niemand hier reinkommen kann, warne mich bitte, wenn da jemand kommt, der mich umbringen möchte. Und er hat die Lage komplett falsch eingeschätzt, denn als dieser Sisera eingeschlafen ist, ist diese Frau, die Jael, vor das Zelt gegangen, hat sich dort so einen großen Stein genommen, einen Pflock, hat diesen Stein genommen, einen Hammer, ist da wieder reingegangen, hat den auf den Kopf von dem Sisera gelegt, hat da drauf gehämmert und dadurch ist der Mann gestorben. Ja, ich weiß, den Kindern im Raum stimmt. Ist halt leider die Geschichte. Bibel ist manchmal brutal. Also, die Jael ist sozusagen die Heldin von der Geschichte. Sie ist keine Israelitin, sie ist eine Heidin. Und sie ist auch eine Frau und kein Mann. Und sie hat den Erzfeind Israels tatsächlich besiegt. Diese Jael wurde zu einem Werkzeug Gottes. Und Israel hat zumindest für eine gewisse Zeit begriffen, okay, Gott ist es, der das Geschick unseres Landes in der Hand hat. Gott ist unser Schutz und nicht wir haben mit unserem feigen Herzen irgendwie diesen Sieg errungen, sondern Gott allein. Soweit erstmal zu der dramatischen Geschichte von Deborah, Barak, Jael und Sisera. Wir können jetzt darüber streiten, ob man sagt, okay, das ist jetzt so christlich, womit die da so gehandelt haben, ob das jetzt so gut war, wie die damit umgegangen sind. Auf jeden Fall können wir sagen, dass die Bibel nicht langweilig ist, dass die Bibel nicht spießig ist, sondern ich hoffe, dass ich euch heute mal vom Gegenteil überzeugen konnte, was es da für verrückte Geschichten gibt. Aber so unwirklich das uns vielleicht auch manchmal erscheint und so wenig das auch mit unserer eigenen Lebensrealität zu tun hat mich die Geschichte auf verschiedenen Ebenen sehr stark angesprochen. Und ich glaube, wir können alle von dieser Geschichte sehr viel lernen. Und und das möchte ich jetzt einfach mal mit euch durchgehen. Genau, der erste Punkt. Von Anfang an der Geschichte bis zum Schluss werden wir mit einer Haltung konfrontiert, die Gott überhaupt nicht gefällt. Und zwar habe ich so dieses Wort Gleichgültigkeit. Das Volk hat sich nicht länger für Gott interessiert. Ihnen war es egal, was passierte. Sie lebten ihr Leben und sie wollten von dem, was Gott tun möchte, absolut nichts hören. In Josua 18, Vers 3 steht, da sagte Josua zu den Söhnen Israel, wie lange noch seid ihr zu nachlässig, um hinzugehen, um das Land in Besitz zu nehmen, das der Herr, der Gott eurer Väter euch gegeben hat. Oder wir lesen im 2. Chronik 24, Vers 5, und er versammelte die Priester und die Leviten und sagte zu ihnen, zieht aus in die Städte Judas und sammelt von ganz Israel Geld ein, um das Haus eures Gottes von Jahr zu Jahr auszubessern. Und ihr sollt euch mit der Sache beeilen, aber die Leviten beeilten sich nicht. Und das sind auch zwei solche Beispiele, was wir lesen können, wie das eben auch hier in der Geschichte mit Barak war, dass Barak eben diesen Auftrag von Gott bekommen hat, aber er hat einfach nicht reagiert. Er nahm seine Verantwortung nicht wahr, sondern hat sich zurückgezogen. Und ich will dich heute einfach mal fragen, kennst du das in deinem Leben? Dass Gott dir was wichtig gemacht hat, dich mit etwas beauftragt hat, dir vielleicht jemanden aufs Herz gelegt hat, er dich sogar ab und zu daran erinnert, aber du reagierst einfach nicht. Das Beruhigende ist, wir sind mit dieser Haltung nicht alleine. Und Gott hat auch an keiner Stelle in der Bibel Menschen dazu gezwungen. Gott kann damit umgehen, wenn wir Dinge nicht wollen, wenn wir seinen Willen nicht tun wollen. Aber immer wieder kann man sehen, dass aus so einer Lebenshaltung kein Segen hervorgeht. Wir können uns zurückziehen und wir können es uns gemütlich machen und unsere Ohren wirklich vor dem verschließen, was Gott tun möchte. Aber dadurch wird keine Veränderung eintreten. Ich habe mal von jemandem in einer Lebensphase, wo ich auch so viel gebetet habe und gerungen habe und Antworten von Gott haben wollte, und er hat irgendwie nichts zu mir gesagt, und da hat mir jemand mal den Rat gegeben, dass Gott mir eigentlich schon Sachen gesagt hat, aber ich sie einfach noch nicht getan habe. Ich habe nicht die Sachen erledigt, die eigentlich für mich dran sind. Und bei Gott ist es ganz oft so, dass er uns in unserem Leben immer nur den nächsten Schritt zeigt. Und er möchte, dass wir damit losgehen, im Glauben. Der Barak hatte Angst, er hat es ihm selbst nicht zugetraut. Er hat nicht geglaubt, dass er das kann. Aber er ist dadurch einfach in einer Lebensform gekommen, wo totaler Stillstand war. Gott hat nicht gesagt, du, ich beweise dir das wirklich, du kannst es wirklich tun. Es ist nicht sonst was passiert, sondern das Volk war weiterhin wirklich in Bedrängnis. Es ist nichts Gutes passiert. Und erst diese Deborah musste ihn daran erinnern. Gott hat dir einen Auftrag gegeben, lege endlich los. Und dadurch ist ein ganzes Volk in Freiheit gekommen. Aber so sehr Gott uns einen freien Willen gibt, umso sehr schmerzt es ihn auch, wenn wir ein Leben führen in Gleichgültigkeit. Dass es uns total egal ist, was um uns herum passiert. Und Deborah war eine Frau, die wirklich den Zustand ihres Volkes gesehen hat, die wirklich den Schmerz und die Sorgen der Menschen gehört hat. Und sie war eine weise Frau. Sie wusste, dass der Zustand, in dem die Menschen leben, nicht Gottes Plan ist und dass es so einfach nicht weitergehen kann. Und sie wusste, dass es ihre Verantwortung ist, diesen Barak daran zu erinnern und mutig zu sein, dass auch wenn sie eigentlich nicht in diese Box passt, weil sie war eine Frau, sie hat keine Ahnung irgendwie von Krieg führen, was auch immer, hat sie gesagt, ja, ich gehe mit dir und ich werde dir helfen mit den Gaben, die Gott mir gegeben hat. Und das ist mein zweiter Punkt heute. Deborah tritt aus ihrer Komfortzone. Deborah hatte den Mut, unbequeme Wege zu gehen. Sie ließ wirklich Barak zu sich holen, weil sie wusste, er muss diesen Auftrag tun. Und ich finde es so spannend, dass Deborah jemand war, die wirklich wusste, was Gott durch sie tun möchte. Und ich glaube, das war deshalb, weil ihr Herz durchdrungen war mit der Gegenwart Gottes in ihrem Leben. Gottes Geist war einfach auf ihrem Leben und Gottes Geist war es, der ihr immer wieder die Weisheit gegeben hat. Und dass sie sogar Strategien empfangen konnte, die dazu geführt haben, dass sie gewinnen konnten. Der Heilige Geist hat ihr das wirklich eingegeben. Okay, geht auf den Berg Tabor. Okay, und jetzt geht ihr los. Jetzt passiert das und das. Das war nicht, weil Deborah dieses Wissen hatte oder weil sie besonders gebildet war oder alles drum und dran, sondern sie war einfach ganz nah mit Gott verbunden. Und Gott konnte ihr diese Dinge ins Herz legen. Es war absolut nicht in ihrer Kraft, sondern sie hat sich gebrauchen lassen. Und auch Barak war dann bereit, seinen Platz wirklich einzunehmen und er führte eben dann die Männer an. Die Rollen waren klar verteilt, jeder hat das eingebracht, was er konnte und somit sind sie zusammen wirklich in Mut und Weisheit vorangegangen. Der dritte Punkt, der mich sehr angesprochen hat, ist, dass wenn wir diese Bibelstelle lesen, dass wir ganz viel davon wirklich lesen können, dass Deborah eine Frau war, die immer wieder ihre Anbetung Gott gegeben hat. Deborah war nicht nur eine Prophetin und eine Richterin und Feldherrin, sondern sie war auch eine Anbetungsleiterin. Als sie den Sieg davongetragen haben, schrieb sie ein Triumphlied. Und es ist ein Lied, was wirklich erfüllt ist von Leidenschaft und Begeisterung. Und es spiegelt wirklich den Charakter wider, den diese Frau hatte. Dass sie einen Gott wirklich liebte, leidenschaftlich liebte, der ihr Volk befreite. Und sie wusste von Anfang an, wem dieser Sieg wirklich galt. Deshalb hatte sie auch keine Angst. Sie wusste genau, Gott, wenn du sagst, dass wir den Sieg davontragen werden, dann muss ich mich nicht fürchten, sondern dann kann ich da einfach gehen, weil ich weiß, du bist an meiner Seite. Und in diesem Lied hat sie auch diese Jael wirklich ja besonders hervorgehoben, weil sie es so mutig fand, wie sie reagiert hat, dass sie sich hat nicht einschüchtern lassen, sondern auch dort wirklich für Erfolg eingetreten ist. Aber in diesem Lied lesen wir auch von einem Stamm, der Meros heißt. Und zwar steht da im Richter 5, Vers 23, verfluchet Meros, sprach der Engel des Herrn. Verfluchet, ja, verfluchet seine Bewohner, denn sie sind dem Herrn nicht zu Hilfe gekommen, dem Herrn zu Hilfe unter den Helden. Meros, das war ein Stamm, der hätte helfen können. Aber die Bewohner, die hatten sich in ihren Palästen aus Zedernholz gemütlich gemacht und sie lebten in Bequemlichkeit. Und es war ihnen egal, unter welchem Zustand ihre Brüder litten. Und der Engel sagte, dass sie dem Aufruf des Herrn zu helfen nicht gefolgt waren. Und auch hier werden wir wieder wie am Anfang mit dem Thema Gleichgültigkeit konfrontiert. Aber das hindert Gott nicht daran, dass er seinem Volk hilft, dass er für sein Volk einschreitet. Und genauso wie wir das später sehen, dass er sagt, okay, ich muss jetzt aktiv werden. Ich will jetzt meinen Sohn senden, um Hoffnung und Leben zu bringen. In Lukas 2, Vers 14 steht, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und mich hat dieser Vers in letzter Zeit ganz, ganz tief angesprochen, weil ich glaube, genau das ist Reich Gottes, wie es aussehen soll. Unser Leben muss diese beiden Bereiche mit einschließen, wenn wir wirklich das Leben wollen, was Jesus uns gegeben hat, wenn wir das Evangelium leben wollen. Wir sollen unseren Gott im Himmel ehren. Dazu sind wir gemacht. Wir sind dazu gemacht, ihm unseren Lobpreis zu bringen. Das ist nicht nur was Nettes, wo wir sagen, wir singen mal ein Lied und auch mal sehen, wie ich mich heute fühle, ob es heute gut ist oder nicht. Nein, es ist unser Auftrag, dass wir einem heiligen Gott begegnen und wir sollen ihn ehren. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel für uns. Und das ist manchmal für mich wirklich schwer dann zu hören, wenn dann so gemeckert wird irgendwie, wenn es manchmal nicht so unser Lobpreisstil ist oder uns das nicht gefällt und wir dann sagen, okay, deshalb beten wir Gott nicht an, weil Gott es würdig ist, egal wie wir uns fühlen oder egal wie toll wir die Musik finden oder auch nicht. Gott ist heilig und wir können davon lesen, dass im Himmel die Engel den ganzen Tag über Gott wirklich anbeten. Und Gott hat so viel Großes für uns getan, dass es uns immer wieder jeden Tag aufs Neue bewusst werden muss. Gott, wir lieben dich und wir danken dir für das, was du in unserem Leben möglich gemacht hast. Wir wollen dich wirklich anbeten. Und es hat nicht nur was mit unseren Liedern zu tun, sondern es hat auch was mit unserem Lebensstil zu tun, wie wir wirklich leben, wie wir übereinander reden, wie wir wirklich auch Gott ehren wollen in den kleinsten Dingen in unserem Zuhause. Wirklich zu sagen, Gott, reinige du mich immer wieder. Ich will wirklich deinen Namen verherrlichen. Ich möchte dir Freude bringen. Aber dabei bleibt es nicht stehen. Das ist der eine Teil, der wahnsinnig wichtig ist. Aber der andere ist, dass wir Friedensstifter sein sollen. Und das ist etwas, was ich uns auch wichtig machen möchte. Uns darf die Ungerechtigkeit in dieser Welt nicht egal sein. Es darf uns nicht immer nur um uns gehen, wie wir uns fühlen, was uns gerade gut tut, worüber wir uns gerade ärgern. Wir sollen Frieden stiften, wir sollen bei den Menschen sein, wir sollen Nöten begegnen und wir sind dazu beauftragt, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen, weil Gott diese Welt über alles liebt. Gott liebt diese Welt über alles und Gott ist auf der Suche nach Menschen, die sagen, ja, ich will wirklich dein Herz mithaben und ich bin bereit, wirklich bei den Menschen zu sein. Ich bin bereit, einen Unterschied zu machen. Ich bin bereit, mal meine Probleme sein zu lassen und mich für was Größeres einzusetzen. für meine Nachbarn, für Leute, wo ich sehe, oh Mensch, denen geht's einfach gerade nicht gut. Für Armut, für Ungerechtigkeit, wo wir sagen, Gott möchte uns eine größere Rolle in dieser Welt zuteilen, wenn wir unsere Augen dafür öffnen und sagen, Gott, gib mir das in mein Herz, wozu du mich wirklich beauftragt hast. Und Deborah war eine Frau, die diese beiden Aufträge gelebt hat. Sie hat Gott angebetet, sie hat ihn geliebt, sie war in seiner Gegenwart. Sie wusste, dass alle Rettung und alle Möglichkeiten auch für die Menschen in ihrem Volk allein von Gott kommt, dass es nicht in ihrer Kraft liegt und dass er es ist, der den Sieg bringt. Sie war sich aber auch nicht zu schade dafür, für die Menschen da zu sein. Und sie war sich nicht zu schade, in den Krieg zu ziehen, obwohl sie eine Frau war. Sie war bereit, dass sie sich ihre Hände schmutzig macht und ihr Leben für die Menschen einzusetzen. Und ich glaube, wenn ich einen ganz, ganz großen Wunsch haben dürfte, dann wäre es, dass wir alle so leben. Dass ich bei mir so anfange, aber ich wünsche mir, dass wir das alle miteinander so leben. Dass wir uns wirklich danach ausstrecken, zu sagen, Gott, wir wollen dich anbeten mit all dem, was wir sind, weil du unser Gott bist, weil wir dich lieben. Und dass wir genauso auch sagen, dass wir bereit sind, unsere Hände schmutzig zu machen, aus unserer Komfortzone zu treten, um wirklich Menschen zu segnen und ihnen Gutes zu tun. Wir sollten nicht schlafen, sondern ein echtes Herz für Gott und für die Menschen haben. Und ich will uns heute echt dazu ermutigen, diese Frau als Vorbild zu nehmen und dich einfach mal zu fragen, okay Gott, wo stehe ich gerade in meinem Leben, wo das bei mir nicht passiert? Wo habe ich mich von dir abgewandt? Wo preise ich dich nicht mehr mit meinem Leben? Wo sage ich, oh nee, oh Gott, nee, ich will es einfach, ich will meine Ruhe. Ich kann das alles super gut alleine. Ich bin total unabhängig von dir. Ich brauche dich nicht. Aber wo bist du auch in deinem Leben, wo du sagst, es dreht sich nur um dich, es geht nur irgendwie um mich selbst. Und wo hast du die Liebe für deine Mitmenschen verloren? Wo kannst du nicht mehr lieben? Und es ist oft die Leute so, wo wir merken, wie unser Herz manchmal ist. Und ich weiß, dass das schwer ist und dass wir alle Menschen haben, die uns wahnsinnig herausfordern und dass wir alle auch ein Stück weit so ja verletzt sein können. Aber ich wünsche mir, dass wir sagen, Gott, heile du mein Herz. Ich möchte wieder bei den Menschen sein. Ich will auf meine Arbeit gehen und ich will die Menschen lieben. Ich will hier rausgehen und ich will die Menschen lieben. Ich will meinen Nachbarn lieben. Ich will die Menschen lieben, die mir vielleicht manchmal unangenehm sind, die vielleicht nicht so nettes, schönes, hübsches Leben haben wie ich, aber ich bin bereit, zu denen zu gehen und mir ihre Sorgen und Nöte anzuhören und ihnen von meinem großen Gott zu erzählen. Ich würde gern noch beten. Heiliger Geist, ich bete, dass du dich jetzt wirklich in unseren Herzen ausbreitest. Und ich bete, dass du uns wirklich diese Offenbarung gibst, wo wir es wirklich verpasst haben, dich in unserem Leben zu anbeten. Wo wir äußere Umstände irgendwie als Ausrede genommen haben, warum wir dir nicht begegnen, warum wir dich nicht suchen. Und wo du es einfach nicht würdig warst in unserem Leben, dass wir sagen, wir beten dich an. Und ich möchte dich auch genauso drum bitten, dass du uns zeigst, wo uns die Nöte der Menschen manchmal so egal sind, wo wir in unserer Komfortzone bleiben wollen, weil wir uns da sicher fühlen. Und ich will dich da auch um Vergebung bitten, wo deshalb wirklich Dinge auch manchmal nicht ins Rollen gekommen sind, weil du eben die Dinge auch durch uns tun möchtest. Und Jesus, ich bete, dass wir wirklich zu mutigen Männern und Frauen werden, wie diese Deborah, die wusste, dass du das bist, der das Werk tut, dass du der Gott bist, der den Sieg bringt, dass du die Hoffnung bist, die alles neu machen kann. Und die genau aber diese Hoffnung und diese Liebe und diesen Sieg in die Menschenherzen von vielen gegeben hat, die bei den Menschen waren. Herr, ich danke dir dafür. Ich danke dir, dass wir von dieser Frau lernen dürfen. Ich danke dir, dass diese Frau ein ganz großes Vorbild ist. Und ich bete, dass wir da wirklich aufstehen und sagen, lehre uns, wie das in unserem persönlichen Leben aussieht. Amen.